Wir verdienen ungefähr 70 Basispunkte mit einem Kunden und damit ist das Geschäftsmodell bei uns sehr solide und auf einem guten Fundament. Das heißt, wir müssen den Kunden oder diesen Umsatz circa anderthalb Jahre vorfinanzieren, um sozusagen die Kundengewinnungskosten zu verdienen.
The Portfolio People. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einer Weggabelung. Links der ausgetretene Pfad der traditionellen Finanzwelt und rechts die schillernde Datenautobahn der neuen Robo-Advisor. Und mittendrin steht Sebastian Hasenack, der Mann, der beide Welten verbindet wie eine menschliche USB-Schnittstelle. Als Leiter von SolidWest, dem digitalen Sprössling des ehrwürdigen Asset-Managers DJE aus Pullach bei München, jongliert er täglich zwischen Tradition und Disruption. Heute ist er unser Gast und verrät uns, wie man in einer Firma, die gerade ihr 50. Jubiläum feiert, für frischen Wind sorgt, ohne das Haus wegzublasen. Wir reden über die Herausforderungen der digitalen Kundengewinnung und warum der Name RoboAdvisor seiner Meinung nach eigentlich völlig irreführend ist. Bleiben Sie dran für ein Gespräch, das tiefere Einblicke in das Verhältnis von Geld und Technologie liefert. Denn in der neuen Finanzwelt gilt, Vertrauen ist gut, Algorithmus ist besser. Oder ist es doch andersrum? Doch bevor es in das Gespräch geht, danke ich dem diesmaligen Staffelsponsor Edmonte Rothschild Asset Management. Und nun geht's zur Werbung.
Seit 2015 bietet unser Haus Edmond de Rothschild Asset Management unseren Anlegern die Blockbuster-Aktienstrategie, den EDR-Fund Big Data, an. Unsere Anleger haben dadurch Zugang zu Investments in einen heute entscheidenden Wertschöpfungstreiber von vielen Sektoren, nämlich Daten. Unser Fonds verwaltet rund 2 Milliarden Euro und investiert global in Unternehmen, die langfristig vom Megatrend Big Data profitieren. Diese agieren zum einen Teil in den Bereichen Datenanalyse und Dateninfrastruktur. Zusätzlich investieren wir in Datennutzer aus dem Gesundheitswesen, Versicherung und Energiedienstleistungen. Innerhalb eines globalen Aktienportfolios investieren wir größtenteils abseits des Kerntechnologiesektors. Unser EDR-Fund Big Data eignet sich als stabilisierende Beimischung zu diesen bestehenden Technologie-Investments. Neugierig? Mehr erfahren Sie auf unserer Website edmond-de-rothschild.com.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Sebastian, was hat dich denn ganz persönlich dazu bewogen, dich mit Robo-Advisors zu beschäftigen? Was fasziniert dich an der Form der Geldanlage?
Wow, das ist schon eine ganze Weile her, dass ich begonnen habe, mich mit dem Thema digitaler Geldanlage grundsätzlich zu beschäftigen. Das war schlussendlich der Blick in die USA zu der Zeit, wo die ersten großen Robos sich in den USA gegründet haben und eben Prozesse digitalisiert haben und damit sozusagen den Zugang für eine breite Bevölkerungsgruppe ermöglicht haben, also mit einem niederschwelligen Eintritt in den Bereich der Geldanlage, und zwar eben nicht über ein Vehikel, sondern tatsächlich über Dienstleistungen, das heißt über eine Vermögensverwaltung. Und naja, das habe ich mir mitgenommen von einer Reise und fand es total spannend. Und dann hat eigentlich, ich habe damals noch in der Vermögensverwaltung gearbeitet, da hatten wir sehr konkret den Fall, wir haben eben eine Geldanlage angeboten für Kunden ab 1 Million Euro. Und ich fand es total spannend, diese Idee sozusagen Prozesse zu digitalisieren, Eintrittsbarrieren sozusagen herabzusenken, aber die Qualität der Dienstleistung hochzuhalten durch die Digitalisierung. Und das war für mich so ein Startpunkt, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, und dann kam so ein bisschen eins zum anderen.
Vor deiner Zeit bei SolidWest, da sprechen wir ja gleich nochmal ausführlicher drüber, warst du ja selbst Gründer eines Startups in diesem Bereich auch. Welche Erfahrungen und auch Erkenntnisse aus der Zeit hast du denn mitgenommen? Was hat dich da am meisten geprägt?
Aber extrem viel. Also ich habe vorher BWL und VWL studiert und habe im Portfolio-Management lange Jahre gearbeitet und habe dann bei der Gründung von Investify sehr eng eben mit Entwicklern, mit Technikern zusammengearbeitet. Da habe ich für mich persönlich sehr viel gelernt. Also ich habe sozusagen das Büro mir damals geteilt mit unserem CTO, und da konnte ich sehr, sehr viel mitnehmen, sehr, sehr viel verstehen, wie Technologie, wie Infrastruktur, wie all dies funktioniert. Und tatsächlich eben auch in der Gründung oder sozusagen vielleicht nach der Gründungsphase von Investify das Verständnis, wie digitale Produkte für Geldanlage funktionieren und auch wie ein Kundenakquisitionsprozess funktioniert. Ich glaube, das ist das, was auch zu der Zeit viele Startups, also viele Robos, gar nicht so sehr auf dem Radar hatten, wie lerne ich eigentlich einen Kunden kennen digital. Viele haben sich darauf fokussiert, wie entwickle ich einen Onboarding-Track, also wie baue ich sozusagen die Technologie, dass ein Kunde zu mir kommt, auch absolut wesentlich und wichtig. Aber genauso wichtig ist der Detail eben der Kundenakquisition, auch der Kundenbetreuung anschließend. Also wie gehe ich mit einer Vielzahl von Kunden sozusagen glücklich und gut um. Was brauche ich da? Und da war, ich sagte gerade, der eine Blick war so in die Welt der Technik, eben über den CTO damals. Der nächste Blick war eigentlich in die Welt des Marketings, vor allem in die Welt des Performance-Marketings. Also was ist ein Funnel, was ist ein Lead, wie funktionieren all diese Komponenten zusammen? Und ich sag mal nachher, so dieser Dreiklang zwischen Verständnis für Geldanlage, Verständnis für Technologie und das Verständnis sozusagen für den Akquisitionsprozess, für das digitale Marketing, was passieren muss, das war so das, was mich stark bewegt hat einfach zum Start.
Du bist hier ja bei DJE, wir sitzen ja hier auch in euren Räumlichkeiten, Experte an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine in der Finanzwelt. Wie viel Technik steckt denn in deinem privaten Portfolio? Du musst ja nicht sagen, welcher, aber bist du, falls es so ist, bist du Kunde eines Robo-Advisors?
Absolut bin ich Kunde eines, bin sogar Kunde von einigen Robo-Advisern. Ich schaue mir natürlich an, was der Wettbewerb so macht. Finde es auch total spannend, da gerade innovative Modelle mal auszutesten. Aber ich habe auch einen Großteil meines liquiden Vermögens bei einem Robo investiert, ja.
Für alle, die mit dem Begriff, wir nutzen den jetzt nämlich ja so selbstverständlich schon, Robo-Advisor, nicht viel anfangen können. Wie würdest du denn einem Laien erklären, auf einer Party, was sich genau hinter dem Konzept verbirgt?
Naja, ich versuche ehrlicherweise immer mit Mythen aufzuräumen, wenn ich diesen Begriff Robo-Advisor höre, weil der Begriff grundsätzlich erstmal nicht korrekt ist. Advice machen wir nicht, Beratung, das findet nicht statt, sondern Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung, wo der Vermögensverwalter für seinen Kunden entscheidet. Er berät ihn aber nicht. Beraten, wenn man das Wort so verwenden möchte, wäre es nur im Falle zwischen Risikoprofilen oder gegebenenfalls Anlagepräferenzen. Aber das klassische Beratungsgeschäft findet sozusagen auf einem ganz anderen Stern statt. Das Thema Robo ist auch total interessant und ich meine, da ist auch, glaube ich, viel Unklarheit immer noch im Raum, weil ich glaube, einige denken, der Robo, das heißt die Maschine, entscheidet bei einem Robo-Advisor. Das ist mitnichten der Fall. Oder vielleicht nur bei sehr wenigen Anbietern. Das heißt, die Entscheidung, in welche Aktie oder welches ETF, welchen Fonds kaufe ich, wie viel Renten, wie viele Aktien, das heißt, wie ist die Allokation grundsätzlich strukturiert, das sind Themen, die müssen nicht von einer Maschine passieren, nur weil es ein Robo-Advisor ist. Das heißt, was funktioniert eigentlich oder was macht der Robo und was macht er nicht, ist so eine ganz zentrale Geschichte, die man immer wieder in dem Thema auch mit Kunden zu besprechen hat.
Da würden wir gleich nochmal drauf kommen, aber was ist denn dann der richtige Begriff für den Robo, wenn es nicht der Advisor ist?
Ich nenne es ganz gerne Online-Vermögensverwaltung, weil das trifft es für mein Gefühl am besten.
Jetzt bist du ja der Leiter von SolidVest, der Online-Vermögensverwaltung von DJE.
Korrekt, ja.
Was unterscheidet euch denn von den anderen Robos, die du auch auf deinem Smartphone, auf deinem Browser hast?
Es sind einige Themen. Natürlich haben wir strukturell ein anderes Setup. Also wir sitzen ja hier bei der DJE Capital AG. Das heißt, wir sind kein Startup, sondern eben ein Unternehmen, was seit 50 Jahren am Markt ist. SolidVest ist eine Marke der DJE, das heißt auch keine eigene Legal Entity, sondern jeder Kunde von SolidVest ist VV-Kunde, also Vermögensverwaltungskunde der DJE Capital AG. Von daher haben wir vielleicht im Vergleich zu anderen etwas anderen, ich sag mal, einen etwas anderen Blick darauf, wie wir arbeiten und wie wir denken oder wie wir zu denken haben. Ich formuliere es mal so. Das heißt, wir haben keinen Investor, kein Venture Capital oder ähnliches, was uns vielleicht in eine gewisse Richtung treibt, sondern wir bauen die Dinge so, wie wir sie für sinnhaft halten bei der DJE, mit einer sehr langen Perspektive auch in der Entwicklung. Und grundsätzlich mit Blick auf den Anlageprozess haben wir quasi per Start die Variante gewählt, direkt in Aktien und Anleihen zu investieren. Das heißt eben keine Fondsvehikel zu nutzen, keine ETFs oder keine aktiven Fonds, sondern direkt in die Aktie, direkt in die Anleihe. Das Modell, das haben wir damals mit der Baderbank zusammen entwickelt. Das heißt, wir nutzen sozusagen den Bruchstückhandel, die zweite Nachkommastelle, das ist das Hundertstel für Aktien und für Anleihen und können halt so ein sehr diversifiziertes Portfolio zusammenstellen ab einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Ich hatte mich neulich privat auch mal viel mit Robos beschäftigt und da ist mir das auch aufgefallen, dass das eigentlich der größte Unterschied ist. Oder zumindest gibt es nicht viele andere, die auch so eine Idee machen. Die meisten investieren tatsächlich in ETFs und bilden dann, keine Ahnung, 3% Korea ab, 4% Emerging Markets, was auch immer. Ihr geht direkt in ein recht konzentriertes Aktienportfolio ein. Was habt ihr da für eine Größe oder Aktien und Anleihen?
Absolut genau richtig. Also wir haben die Aktienseite, da haben wir immer so grob 30 Unternehmen, die wir investieren, sozusagen die High Conviction Stocks. Bei der Anleihenseite sind das so roundabout 20 Anleihen, viele Unternehmensanleihen, da kennen wir uns halt ganz gut aus, aber eben auch Staatsanleihen. In einem diversifizierten Portfolio, was eben aus Aktien und Anleihen besteht, haben wir so roundabout 50 Positionen entsprechend, die wir dann verwalten. Also es ist sehr konzentriert und wir hängen sozusagen bei Solid West direkt unter dem Research-Team der DJE. Das heißt, der Research-Output, der sozusagen da generiert wird, diese 30, ich nenne das jetzt einfach mal Top-Unternehmen, in die wir investieren, die greifen wir ab und machen die sozusagen investierbar für das Solid West-Portfolio. Und dann hat jeder Kunde schlussendlich diese Allokation, je nach Risikoprofil, 50 Titel in seinem Baderbank-Portfolio. Und dann findet sozusagen im Anschluss dieses Kreislaufmodell statt. Das heißt, gerade bei Einzeltiteln ist natürlich das Monitoring, also das Beschäftigen mit der Unternehmung selbst, extremst wichtig. Also wann verkaufen wir auch wieder, wann stocken wir auf, wann runter. Das findet sozusagen täglich bei unserem Research-Team statt und wir setzen es dann in den einzelnen Kundendepots um. Übrigens, kleine Anmerkung, das ist genau der Punkt, wo der Robo ins Spiel kommt bei uns. Das heißt, zu gucken, dass jedes Kundenportfolio so allokiert ist, wie es allokiert sein sollte, das kriegt man händisch nicht mehr hin. Da reicht auch keine Excel, sondern eben da muss Technologie her, die sicherstellt, dass jeder Kunde jeden Tag so investiert ist, wie es das Research schlussendlich von der Richtung her vorgegeben hat.
Das heißt, nur damit ich es richtig verstehe, jeder Kunde hat eigentlich die gleichen Anleihen und Aktien. Das ist einfach das Portfolio, was jeder hat. Lediglich die Gewichtung je nach Risikopräferenz, keine Ahnung, bei dem einen sind 80% des Geldes in die Aktien gewichtet und bei dem anderen vielleicht 80% in die anderen, wenn man es sehr safe möchte. Das ist nur der einzige Unterschied.
Genau so ist es. Also wir sagen halt, es gibt eine optimale Allokation, die sehen wir hier. Warum die dann nicht investieren für alle Kunden? Wir haben so ein paar Sonderfälle, die können wir berücksichtigen. Wir nennen das die No-Buy-List. Das heißt, wir haben einige Kunden, die sind Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder entsprechend in Berufen, wo einzelne Unternehmen sozusagen nicht im Portfolio sein dürfen aus regulatorischen Gründen. Da können wir sagen, okay, das sperren wir für dich, das Unternehmen, das wird bei dir niemals im Portfolio sein. Plus, wir haben die Möglichkeit, einzelne Unternehmen sozusagen zu gruppieren in Themen und diese Themen nochmal höher oder niedriger zu gewichten. Das ist eine Funktion, da bin ich mal ganz transparent. Die haben wir uns, ich sag mal, in der Fintech-Gemeinde, muss man schon fast sagen, das Theme Investing, mal als wahnsinnig coole Geschichte ausgedacht. Und wir Banker waren alle sehr überzeugt davon. Mit Blick auf eben den Kundenkreis müssen wir dann doch erkennen, naja, wir fanden es super, die Kundennachfrage ist eher gering. Insofern fokussieren wir uns einfach auf Performance und sozusagen die Basisallokation und machen das dann entsprechend investierbar mit den unterschiedlichen Risikoprofilen.
Apropos Performance, die Forschung zeigt ja immer, dass die wenigsten aktiven Fondsmanager dauerhaft den Markt schlagen. Ist das dann am Ende nicht eigentlich ein Argument für eine Streuung in verschiedene ETFs, wie es dann Mitbewerber machen und nicht in einzelne Aktien?
Ich glaube, das muss man sich A über den entsprechenden Zeitraum anschauen und B dann wieder vielleicht auch mal in den kürzeren Intervallen auf die entsprechenden Momente, die passiert sind. Also einen langen Zeitraum hat DJE das Thema bewiesen. Da gibt es wunderbare Fondsvergleiche zu und so weiter, wahrscheinlich auch bei euch auf der Plattform. Im kurzen Intervall, vielleicht da mal blickend auf die Corona-Phase, macht natürlich ein eher fokussiertes Portfolio absolut Sinn, weil wir natürlich den Markt beziehungsweise einzelne Sektoren, einzelne Branchen deutlich besser umgehen können, andere wiederum sehr intensiv investieren können. Die Corona-Phase war klar, ich möchte das jetzt nicht überstressen, aber es ist, ich glaube, relativ leicht verständlich, dass bestimmte Branchen und Sektoren eben deutlich schwerer hatten als andere, beispielsweise E-Commerce und so weiter. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, über die Direktinvestments sehr spitz eben in diese einzelnen Themen reinzugehen. Wir glauben, dass wir auch in Zukunft mit dieser sehr klaren Selektionsstrategie einen Mehrwert bringen können gegenüber sozusagen dem Index, dem Marktinvestment. Und das ist ganz, ganz klar das, wofür wir antreten. Und ich sehe es noch stärker eigentlich im Bereich der Anleihen, weil im Bereich der Anleihen macht die Selektion absolut Sinn. Das heißt, mit dem tiefen Blick auf Bilanzen, wie sind Unternehmen aufgestellt, kriegen wir natürlich einen ganz spannenden Competitive Edge hin mit Blick auf Corporate Bonds und Co. Und das nehmen wir entsprechend in der Solid West Allokation so auf.
Apropos Performance Teil 2, wenn ich mir mal die Renditen, die weißt du ja aus, online anschaue, Vom 6.12.2021 bis 2022 standen 0,14% und vom 6.12.2022, also zum gleichen Stichtag, dann ein Jahr später bis 2023, 4,76%. Zur Transparenz muss man sagen, davor gab es auch Jahre mit 13% plus und Co. Jetzt waren die letzten 2 Jahre aber zumindest unter der Benchmark, um das mal so zu formulieren. Woran lag das?
Wir waren sicherlich sehr vorsichtig. Also wir haben den Markt an der Stelle deutlich wackeliger eingeschätzt, als das Ergebnis dann war. Ich denke, das wird vielen Zuhörern klar sein. Wir hatten weniger Aktien, die den Markt getrieben haben in der letzten Zeit, sogenannten Magnificent Seven. Oder vielleicht waren es auch nur zwei Aktien. Ich glaube, es haben auch jetzt das erste Halbjahr waren, glaube ich, für 50% der Index-Performance zwei Aktien zuständig. Wir sind jetzt aber ein Vermögensverwalter und ein Vermögensverwalter ist in der Performance Verantwortung und ich glaube, es wäre nicht verantwortungsvoll, nur in zwei Unternehmen zu investieren oder ergo in sieben. Insofern sind wir per se mal breiter aufgestellt und haben dadurch natürlich, das ist so, Performance liegen lassen, wenn man den Index als Benchmark nimmt. Jetzt haben wir natürlich viele Kunden, die eben für eine längere Periode bei uns sind, die sagen, hey, ich spare bei euch für meine Altersvorsorge, ich habe einen Anlagezeitraum, der ist plus 5 Jahre. Ist übrigens auch was, was wir im Onboarding abfragen. Also unter 3 Jahren sagen wir Kunden aktiv, hey, wir machen das mit Aktien, Anleihen. Unter 3 Jahren funktioniert das nicht. Entweder länger oder wir sind der falsche Anbieter für dich. Insofern will ich das immer mal wieder hervorheben. In der Vermögensverwaltung geht es nicht zwangsweise immer darum, in jedem Intervall den Markt zu schlagen, sondern eher dann, wenn es mal sozusagen größere Umwälzungen gibt, auf der richtigen Stelle zu sein und dann zu partizipieren, wenn sozusagen das Wetter wieder etwas besser ist. Aber ja, rückblickend und kritisch muss man sagen, wir haben da Performance sicherlich liegen lassen zugunsten eben einer vorsichtigeren Allokation.
Wer ist denn, du hast gerade gesagt, die Kunden, ihr fragt das ab, 5 Jahre Minimum, wer ist denn so ein klassischer Robo- oder Online-Vermögensverwaltungskunde bei euch? Also man stellt sich da ja immer so ganz hippe, junge Leute aus Berlin vor, aber ich vermute mal, es ist anders noch dazu, wenn du sagst, mindestens 10.000 Euro als Erstanlagesumme. Wer ist denn bei euch so der typische Anleger? Wer kommt da und wo kommt der her auch?
Ja, also wir haben eine recht große Spreizung, muss man sagen. Aber wenn wir mal über Mittelwerte sprechen, dann ist der typische Anleger bei uns 50 Jahre alt und legt im Mittelwert 70.000 Euro an.
Initial oder nach und nach?
Nach und nach. Das heißt, wirklich über die Durchschnitte gesehen sind 70.000 Euro. Das Aufstockungsthema ist groß bei uns. Also viele Kunden legen nach, das ist so. Aber ja, wie ich eigentlich sagte, die Spreizung ist groß. Das heißt, wir haben einige Kunden sozusagen in den N20ern, da geht das so langsam los, wenn man bei uns ins Kundensegment schaut. Und dann knubbelt es sich natürlich in diesem Bereich 40, 50 Jahre. Da kommen sozusagen die meisten zu uns. Ist auch ganz interessant, wir können ganz gut verstehen, aus welchen Kanälen Kunden zu uns kommen. Auch wie lange es dauert, bis ein Kunde sozusagen den ersten Kontakt mit uns hatte, vielleicht ein Newsletter abonniert hat und dann Kunde wird. Das ist auch ganz interessant, sind bei uns im Schnitt 6 Monate. Das heißt, 6 Monate schaut sich ein Kunde erstmal an, was wir so machen. Und wird dann eben, wir nennen das Funnel, also diesen Kundenwerdungsprozess, und wird dann Kunde. Das heißt, ich sehe es als sehr wichtig an, transparent zu machen, wie unsere Dienstleistung funktioniert, wie wir im Portfolio-Management ticken, weil ich glaube, dass eben Kunden, gerade von digitalen Angeboten, die Dinge erstmal beobachten, also weniger impulsiv sind, als man vielleicht denkt. Und dann eben nach und nach sich dazu entschließen, bei uns dann eben auch abzuschließen und Kunde zu werden. Aber ja, der Durchschnittskunde ist nicht der Hipster aus Berlin oder vielleicht auch der Hipster aus Berlin, aber eben im Sweet Spot ist es der typische Kunde, vielleicht auch ein bisschen traurigerweise, der sich in Deutschland mit dem Thema Geldanlage mal grundsätzlich beschäftigt.
Jetzt beschäftigen die sich erstmal 6 Monate mit euch, sagst du im Schnitt. Wo kommen die denn her? Also, weil du gesagt hast, Newsletter, das, also fürchtet ihr aus Instagram oder wo erreicht man denn die Leute?
Also natürlich ist es so, dass das ein bunter Mix vom Prinzip her ist. Aber es ist so, dass viele Kunden, die wir haben, eben sich mal grundsätzlich auch für das Thema Geldanlage interessieren. Also diesen Kunden von der Straße, der sagt, oh hoppla, also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, man könnte ja mal in Aktien investieren. den für sich zu gewinnen, das ist ein wirklich weiter Weg als Anbieter. Insofern sind wir schon da, wo sich eben Kunden tummeln, die sich grundsätzlich mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Aber es ist auch so, Instagram ist tatsächlich ein Kanal, der bei uns funktioniert für die Kundengewinnung. Man muss vielleicht dazu sagen, Instagram ist ja auch älter geworden. Wir wissen ja alle, wie diese Plattformen funktionieren, vom StudiVZ über Facebook, über dann vielleicht Instagram und ich weiß nicht, vielleicht ist es heute dann schon BeReal und die anderen Formate oder TikTok, wo eben dann die nächste Generation sozusagen unterwegs ist. Aber wir sehen, dass Instagram auch für, wir haben Webinarangebote, die wir bewerben, wo wir einfach erklären, was wir tun, wie wir es tun, dass da über Instagram Dinge sozusagen reinkommen, aber auch eben die klassischen Plattformen und Netzwerke, wo eben über Finanzen gesprochen wird, da sind wir vor Ort.
Gibt es auch Kunden, die bei euch irgendwie schwanken zwischen der klassischen Vermögensverwaltung und dem Robo und...
Ja, ist total interessant, ist eine unternehmenspolitische Entscheidung gewesen. Wir haben sozusagen nicht das Fallbeispiel, wo wir sagen, also der Kunde gehört jetzt mal in die Online-Welt und der gehört jetzt mal in die klassische Welt. Normalerweise würde man vielleicht in der Banklogik sagen, also wenn das, was weiß ich, ein Millionenbetrag ist, dann bitte klassisch. Das haben wir nicht. Das heißt, wir haben auch Kunden, die bei uns mehrere Millionen anlegen und auch gar nicht vorher mit uns gesprochen haben. Das finde ich dann auch immer wieder doch erstaunlich und freue mich natürlich darüber. Sicherlich ist da die Marke DJE für uns ein Pfund. Aber wir differenzieren da eigentlich nicht. Das heißt, der Kunde kann frei wählen, der Kunde kann auch wechseln. Wir sehen eben auch, dass Kunden vielleicht eine besondere Situation haben, wo vielleicht nochmal, ich weiß nicht, Übertragungsthemen sind und solche Sachen, wo vielleicht die klassische Vermögensverwaltung nochmal Mehrwert stiften kann, dass dann Kunden entsprechend, wenn das Vermögen so ist, dass das funktional ist, auch wechseln. Insofern sind wir da nicht nur semi-permeabel, sondern voll-permeabel, wenn es sozusagen um die Zusammenarbeit innerhalb der Vermögensverwaltung geht.
Solid West ist ja eine Art Corporate Startup bei euch in der Vermögensverwaltung. Wie eng ist denn die Verzahnung zwischen DJE und Solid West? Beziehungsweise lenken da die Experten von DJE auch die Anlagestrategien oder liefern die euch, Anführungsstrichen, nur die Daten dafür?
Die Verzahnung ist extremst eng. Also ich sitze sozusagen, ich persönlich sitze Tür an Tür sozusagen mit dem Leiter der klassischen Vermögensverwaltung. Wir haben da einen ganz, ganz engen Austausch. Und dann haben wir sozusagen eine Befruchtung auf mehreren Ebenen von Solid West auskommt. Ja, wir verstehen uns ein bisschen als Schnellboot, als Corporate Startup, eben auch mal als Abteilung, die Dinge ausprobieren kann. Ich glaube, Testen ist gerade in der digitalen Welt extremst wichtig. Wir arbeiten mit Blick auf Kunden zusammen, eben mit auch dann den Beratern aus der klassischen Welt. Wir nutzen das Niederlassungsnetzwerk, wenn es darum geht, mal für ein Erstgespräch einen Termin zu machen, was die DJE hat. Wir arbeiten aber auch mit den Kollegen aus dem DJE Marketing- und Vertriebsteam zusammen. Die Einführung zum Beispiel eines digitalen CRM-Tools, das war mal was, das habe ich bei Solid West begonnen, das haben wir dann über das Gesamthaus schlussendlich ausgerollt. Also das ist dann sozusagen Infrastruktur, die wir dann sozusagen nutzbar machen innerhalb des Hauses. Und viel im Bereich der Prozessdigitalisierung probieren wir aus, testen wir und rollen wir, wenn es funktional ist, sozusagen dann auch für die gesamte DJE aus. Die letzte Frage mit Blick auf den Anlageprozess, die ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das sind einzelne Themen, die wir bei SolidWest nicht implementiert haben, sondern wir kriegen sozusagen, ich nenne das mal schlüsselfertige Transaktionen vom Research-Team der DJE. Und insofern wird das Portfolio vollumfänglich auch eben dann vom Dr. Jan Erhardt und Team gesteuert. Und wir setzen schlussendlich dies nur noch um. Ähnlich ist es mit anderen Themen, Compliance, Recht, Personal. Das sind alles Dinge, wo wir natürlich eben auf die einzelnen Stellen innerhalb der DJE zugreifen. Und insofern können wir da sehr fokussiert auf das Thema Produkt, Produktdesign und Kunde agieren.
Robo-Advisors galten ja lange, also so 2018, 19 würde ich mal sagen, so als das Riesending, wo jetzt alle dachten, das geht jetzt richtig ab wie Schubrakete. So richtig abgehoben in der vollen Breite sind sie dann doch nicht. Was mich ja immer ein bisschen verwundert, weil es gerade für Privatanleger, ob die jetzt 10.000 Euro haben oder wie du auch gesagt hast, mitunter 150.000, 200.000 haben, viele der nervigen Dinge ja eigentlich recht einfach macht. Man packt das einmal hin, auch den ganzen Steuerkram, die Optimierung und so, das ist ja bei vielen mittlerweile Standard auch drin. Woran scheitert es denn oder wann kommt denn der Durchbruch oder wodurch siehst du ihn irgendwie? Wie guckst denn du da drauf?
Ich glaube, A, ist extremst viel passiert, was man vielleicht an der Oberfläche gar nicht so sieht. Also ich glaube, das Thema Robo hat ganz viel Prozessdigitalisierung bewirkt, auch in der klassischen Vermögensverwaltung. Das sind Dinge, die haben stattgefunden, die finden auch statt. Ohnehin glaube ich, dass die Welten stark zusammenkommen werden mit Blick nach vorne. Ich möchte sogar mal die These äußern, dass dieser Begriff Robo-Advisor irgendwann nicht mehr auf dem Tisch liegen wird, sondern es ist eine Vermögensverwaltungsdienstleistung. Das ist ohnehin ein Konstrukt, was auch kommend aus Brüssel stark gefördert ist. Das heißt, das Thema Vermögensverwaltung passt an vielen Ecken und Enden gut und die Regulatorik fördert und schiebt das stark an. Insofern glaube ich, dass sozusagen dieser VV-Mantel an vielen Stellen uns wieder begegnen wird in den nächsten Monaten, Jahren. Und da haben wir vermutlich mit diesem Beginn Robo-Advisor ganz viel Grundstein für gelegt. Das sehen wir bei den Volksbanken, wir sehen das bei den Sparkassen, die sehr aktiv in dem Bereich unterwegs sind. Vielleicht ist es nicht das Produkt namentlich, aber eben das, was dahinter steht, was sehr, sehr groß schon geworden ist und eigentlich vorbereitet für das, was sozusagen kommend durch die aus Brüssel, aus der Regulatorik sozusagen an der Rampe oder jetzt an die Rampe gerollt wird. Insofern glaube ich, ist viel passiert. Wenn man auf die Welt der Startups schaut, ist dann natürlich auch viel passiert. Sicherlich wurde da sehr laut getrommelt. Ich glaube, da sind zwei Themen entscheidend für. A, ist der Kunde für Geldanlage deutlich träger, als man denkt. Also Geldanlage ist eben kein Pull, sondern ein Push-Produkt. Das heißt, der Kunde fragt nicht nach, sondern es ist oft dann doch der Fall, hey, guck mal, das wäre doch gut, das passt zu dir, das ist eine gute Lösung. Insofern machen durchaus auch diese hybriden Angebote Sinn an der Stelle, wenn man eben in die Welt der Pull- und Push-Strategien schaut. Aber eben auch viele Startups sind stark getrieben worden damals durch das Thema Venture Capital. Und da ist natürlich dann auch eine mediale Blase sozusagen generiert worden, die das sehr laut gemacht hat an der Stelle. Ich glaube, das ist alles auf ein sehr vernünftiges Maß eigentlich runtergekommen. Sehen wir die Blase vielleicht in einem anderen Bereich, die da gerade hochgeht, auch eben getrieben durch VC-Money und solche Dinge. Aber vom Prinzip her glaube ich, dass das Thema zusammenkommen wird, weniger separat sein wird in dieser Gesamtmatrix der Geldanlage. Und ich glaube, da sind wir hier auf einem ganz guten Weg, das so auch vorzubereiten.
Jetzt seid ihr ja eine interne Unit in dem kompletten DJE-Kosmos, also keine Ausgründung drin. Das unterscheidet euch ja auch von einigen anderen Robos oder Online-Vermögensverwaltungen. Viele schreiben ja auch Jahre nach dem Start noch rote Zahlen. Woran liegt das denn? Und ist Solid West, wenn ihr es für euch singulär betrachtet, im grünen Bereich schon drin?
Es ist immer die Frage, wie man drauf schaut. Erstmal sind rote Zahlen ja kein Problem, wenn der Wachstumspfad steht. Da kann man das durchaus mit Kalkül machen. Ich glaube, große Online-Versandhändler haben sehr, sehr lange rote Zahlen geschrieben. Also rote Zahlen halte ich erstmal für kein Problem. Vielleicht nochmal da kann man ganz gut beginnen in die Welt der Startups. Da haben das viele verstanden, dass dieser Kundenakquisitionsprozess sehr teuer ist und sehr schwierig ist, ohne Track Record, ohne Brand. Da haben viele sozusagen pivotiert im Bereich der Tech-Dienstleister. Finde ich auch sehr charmant, weil ich glaube, da kann oder da das wird gebraucht sozusagen, dieses Angebot. Insofern, da geht es für mein Gefühl in eine sehr gute Richtung in dem Bereich. Und grundsätzlich mal den Blick auf, wie eben dieses Geschäftsmodell Online-Vermögensverwaltung grundsätzlich funktioniert, ist es ja so, dass wir in dem Fall auch Solid West eben ein B2C-Angebot haben. Das heißt, wir haben den Bereich des Marketings, der Werbung, wir müssen Ads schalten, wir müssen vor Ort sein. Das heißt, wir stellen einen gewissen Teil sozusagen des Umsatzes erstmal vorab an die Rampe, um den Kunden zu gewinnen, die sogenannten Kundengewinnungskosten, die CACs. Und dann geht es schlussendlich darum, wie lange bleibt denn so ein Kunde bei uns? In der Vermögensverwaltung bleibt ein Kunde im Regelfall recht lange sozusagen dabei, um diese Kundengewinnungskosten wieder zu verdienen.
Das heißt, wie lange müsst ihr vorfinanzieren, um so einen Kunden, wenn ihr den habt, bis der eigentlich Break-Even kriegt?
Ja, da haben wir einen schönen Vorteil, und zwar, dass wir ein Kundenklientel oder uns ein Kundenklientel mag, die etwas mehr Geld anlegen. Das heißt, wir sind nicht bei den Kunden, die eben sparen, mal mit 50 oder 100 Euro, sondern wir haben die Mindestanlagesumme und unsere Durchschnittsanlagesumme von 70.000 Euro. Das ist ein einfaches Rechenbeispiel. Wir verdienen ungefähr 70 Basispunkte mit einem Kunden. Und damit ist das Geschäftsmodell bei uns sehr solide und auf einem guten Fundament. Das heißt, wir müssen den Kunden oder den Umsatz circa anderthalb Jahre vorfinanzieren, um sozusagen die Kundengewinnungskosten zu verdienen. Und das ist mit Blick auf den Customer Lifetime sehr, sehr gut, weil wir wissen, dass Vermögensverwaltung, also Geldanlage, eben etwas ist, was man für die Dauer eingeht. Und daher geht das Geschäftsmodell an der Stelle für uns eben sehr gut auf. Oder ich würde es lieber so formulieren: Wir sind tragfähig und solide unterwegs, dass die Einheit sozusagen Bestand hat. Und das ist eben auch was, was ich immer stark challenge, wenn man eben Produkte am Markt sieht. Hat das Angebot, so wie es jetzt ist, wirklich langfristig Bestand? Funktioniert das, bis sozusagen meine Rente irgendwann kommt oder nicht? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man sich als Kunde und ansehen soll, weil ich sehe es oft, dass es in den Vergleichen ein Stück weit vernachlässigt wird. Ja, also geht es nun wirklich darum, sehr kurzfristig mit sehr aggressiven Angeboten in den Markt einzusteigen, oder geht es darum, ein solides Geschäftsmodell aufzubauen, was dann für den Kunden auch langfristig funktional ist und ein ganz wesentliches Kriterium in der Anbieterauswahl meines Erachtens.
Ein Vorteil der digitalen Vermögensverwaltung, heißt es ja immer, ist auch die Demokratisierung der Geldanlage. Also sprich, dass man auch mit als Kleinanleger reinkommt, oder mit 10.000 Euro, was man jetzt bei einer vollen Vermögensverwaltung vielleicht nicht könnte. Dem stehen ja dann aber auch diese Mindestanlagesummen entgegen. Wo verläuft denn da so die Grenze? So, wie blickt ihr denn darauf zwischen Rentabilität und gesellschaftlichem Anspruch? Also die 10.000 Euro werdet ihr auch nicht zufällig gewählt haben.
Ja, absolut. Wir haben natürlich ein paar Kosten, die da sind. Das sind Kosten, die wir zum Beispiel für die Videolegitimation, für Prüfprozesse machen müssen, regulatorische Prüfprozesse machen müssen. Wir haben ein Support-Team hier. Also mir ist wichtig, dass keine Kundenanfrage sozusagen über Nacht liegen bleibt, sondern dass wir alles taggleich beantworten können. Da müssen wir investieren, das kostet Geld. Aber ich glaube, für den Service ist es einfach wichtig, das zu tun. Und insofern haben wir mal diese 10.000 Euro als Barke für uns definiert und gefunden. Klar ist es so, dass wir keine 1-zu-1-Betreuung stellen können bei einem Online-Angebot. Also es gibt keinen persönlichen Betreuer, den man anrufen kann bei uns. Wir haben ein Service-Team, das ist ein Teamansatz, versuchen aber auch eben viel über die App, über den Desktop-Zugang, sozusagen im Self-Service den Kunden abzunehmen, was man einfach selbst und einfach dort erledigen kann. Und klar, mit Blick nach oben, wo dann eben die Voluminas höher sind, ist das Ganze anders. Wir kommen der Sache ein Stück weit entgegen, auch in der Online-Welt, indem wir sozusagen Staffelkonditionen eingeführt haben. Das heißt, wir werden günstiger, sozusagen je höher der Anlagebetrag ist. Vermögensverwaltungsgebühr, so wie eben auch die Bankgebühr, ist das eine All-In-Gebühr bei uns. Genau, aber so haben wir es, glaube ich, ganz gut auskalibriert.
Da sind wir ja auch schon beim nächsten Thema im Prinzip. Ihr habt jetzt diese Verbundkondition eingeführt, also bei denen bis zu 5 Anleger ihre Investments poolen können, um eben günstigere Gebühren zu erhalten, aber getrennt betreut werden. Das heißt, wenn ich das jetzt mit meiner Frau mache, ich kann auch sagen, ich mache volles Risiko mit einer 9, ja, und sie kann eher sagen, ich mache eine 4, wir schmeißen das zusammen rein und sparen vielleicht nochmal 10, 15 Basispunkte, wie auch immer, in den Gebühren. Ist ja grundsätzlich eine tolle Sache. Zeigt das nicht aber auch ein Stück weit, dass dieses Family-and-Friends-Prinzip ist, dass das, wie schwierig auch so am Ende das neue Geschäft geworden ist?
Absolut. Also einen Kunden zu gewinnen ist sicherlich immer eine schwierige Geschichte. Also das heißt, schwierig möchte ich es nicht betiteln. Es ist herausfordernd. Wir haben auch, glaube ich, gute Argumente. Aber wir wollen auch attraktiv sein und vielleicht auch gerade im Blick sozusagen auf Möglichkeiten, die anderen Vermögensverwaltungen gegeben sind, Schritt halten können. Und ehrlicherweise kam dieses Thema mit den Verbundkonditionen eigentlich aus der alten Welt. Das heißt, da ist es ganz oft so, dass Familienverbünde ongeboardet werden und solche Dinge passieren. Da dachte ich mir, hey, das können wir auch digitalisieren. Da sind wir wieder bei dem Stichwort Prozessdigitalisierung. Warum bieten wir denn nicht auch eine Verbundlogik an für Familienverbünde? Oder erweitern es vielleicht sogar noch um 2, 3, 4 oder 5 weitere Freunde, die man so hat. Auch das ist ehrlicherweise kein Novum in der klassischen Vermögensverwaltung. Für die Online-Welt war es jetzt mal neu, aber ich wollte der Sache nicht hinten anstehen. Insofern haben wir jetzt eben auch diese Verbundkonditionen eingeführt. Es gibt auch ein Refer-Friend-Programm, das kennt man dann vielleicht eher aus den stärker digital orientierten Produktangeboten. Aber auch da ist es so, warum das nicht anbieten, wenn es technologisch umsetzbar ist und eben unsere Kunden das vielleicht aus anderen Bereichen auch eh schon kennen und gewöhnt sind. Daher war die Idee dann schnell geboren und da.
Wir hatten eingangs drüber gesprochen, über die Rolle der Maschine oder dass gar nicht so viel Robo ist, wie man eigentlich denkt. Jetzt ist ja künstliche Intelligenz das Thema, was überall gerade in aller Munde ist. Wie smart ist denn da die Technologie hinter SolidWest bereits und wo siehst du denn noch Potenzial, die Anlagestrategien weiter zu verbessern?
Ja, mehrere Sektoren sehe ich da für uns jetzt mal. Also A, beschäftigen wir uns bei DJE übergeordnet mit dem Thema KI. Ich glaube, das muss man auch. Wir machen das auch unabhängig von konkreten Use Cases. Ich glaube, das läuft zumindest im aktuellen Stand noch sehr schnell falsch. Das heißt, KI, wenn man es wirklich machen will und begreifen will, ist KI sozusagen die höchste Form der Digitalisierung. Und da muss man sich wirklich selbst challengen, bin ich da schon oder bin ich da noch nicht? Wie sieht denn mein Data Warehouse intern eigentlich aus und wie sieht es vielleicht noch nicht aus? Das heißt, bevor ich sozusagen irgend so einen Shortcut gehe und mir irgendwelche Texte erstellen lasse oder kleine, ich sag das mal, KI-Gimmicks für mich andocke, beschäftigen wir uns lieber mit dem großen Ganzen, um tatsächlich einen wirklichen Impact zu bringen. Weil bei KI ist es, glaube ich, total interessant. Es geht nicht darum, oder für mich geht es bei der Einführung von KI nicht darum, 20% Effizienzgewinn zu schaffen oder 40%, je nachdem, in welche Studie man gerade so schaut, sondern es geht darum zu überlegen, wie denn mein Geschäftsmodell aussieht, wenn ich nicht einen, sondern vielleicht 100 Mitarbeiter habe. Und müsste ich dann nicht drüber nachdenken, was kann ich meinem Kunden denn für ein neues Produktangebot bieten, statt im Hier und Heute zu überlegen, kann ich 20% Effizienzgewinn steigern oder irgendwo besser werden. Ich glaube, in die Falle dürfen wir nicht tippen, weil wenn wir in diese Falle tippen, das zu tun, dann werden wir von links überholt oder von über dem Atlantik überholt. Und insofern werbe ich immer sehr dafür, sich sehr fundamental mit dem Thema zu beschäftigen, erstmal mit Daten und darauf basierend dann mit KI. Natürlich haben wir Tools im Einsatz, die wir nutzen über Drittpartner. Das heißt, in einem digitalen CRM, in Ad-Ausspielungen, aber auch eben Tools, die im Research eingesetzt werden von eben dann Dritthäusern, findet KI heute schon statt. Nur eben, um das auf ein Fundament zu stellen, wo wir sagen, es tangiert tatsächlich unsere Dienstleistung für unsere Kunden, da sind wir noch nicht, da haben wir mit der Vorarbeit aber begonnen.
Das heißt, es ist schon aber noch so, dass jede Anlageentscheidung, wird jetzt eine Aktie rausgeworfen oder eine Unternehmensanleihe, eine andere reingeholt, das fällt immer ein Mensch am Ende. Absolut. Es ist vielleicht eine Empfehlung von einem KI, aber hier wird alles 100% mit einem Menschen gemacht.
So ist es. Es gab mal die Schlagzeile, wir wären der menschlichste Robo, und die kann ich wirklich unterschreiben. Also jede Anlageentscheidung, natürlich datengestützt, Trendfinder, wir haben unsere eigenen Systeme dafür entwickelt und all dies. Aber schlussendlich entscheidet das Gremium, ist auch kein einzelner Mensch, sondern eben das Gremium über Käufe und Verkäufe, über Portfolioallokationen. Das ist so die Umsetzung dieser Allokation, die ja händisch nicht mehr durchführbar wäre, das ist dann bei uns zu 100% die Maschine.
Wird das in 10 Jahren auch noch so sein? Und wenn nein, also vielleicht, welche Anlageentscheidungen glaubst du, dürfen denn auf keinen Fall einen Algorithmus treffen und warum nicht?
Schwierige Frage. Ich würde vielleicht eine Vorstufe wählen wollen. Ich glaube, wir sehen, wenn ich den Markt heute anschaue, wir haben aktive Fonds, wir haben passive Fonds, wir haben ETFs. Vielleicht haben wir bald eine dritte Rubrik an Fonds, ja, die KI-Fonds. Das könnte ich mir vorstellen, dass diese Rubrik sich eröffnet, sozusagen im Bereich der Investment-Opportunitäten, so möchte ich es mal nennen. Aber tatsächlich weiter möchte ich an der Stelle nicht blicken, weil ich glaube, das können wir noch nicht. Die ethische Diskussion, die sich daran anschließt, ist natürlich extremst diffizil. Ich glaube nur, es ist wichtig, um es in etwas eine andere Richtung zu lenken, nicht den Fehler zu machen, dass wir basierend auf Regulatorik sozusagen innerhalb oder für Europa hinten anstehen. Also dieser klassische Dreiklang, wie sagt man so schön, USA innoviert, China skaliert, Europa reguliert. Das sollte uns bei KI nicht passieren. Alles Weitere wage ich mich noch nicht für zu äußern.
Wagen wir aber mal einen Blick trotzdem noch in die Glaskugel. Welche disruptiven Entwicklungen aller Couleur werden denn den Markt für digitale Geldanlagen im Allgemeinen, denkst du, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, 10 Jahre ist weit, aber in den nächsten 5 Jahren prägen?
Disruptive ist natürlich spannend, würde bedeuten, dass sozusagen Dinge, die jetzt da sind, auf der Strecke bleiben. Ja, ich glaube, es wird integraler, dass Geldanlage da stattfindet, wo sie für den Kunden Sinn hat. Also das heißt, Themen wie Open Finance, grundsätzlich das Thema Schnittstellentechnologie wird eben die Geldanlage oder grundsätzlich auch das Thema, es muss nicht nur Geldanlage, es kann Credit, es kann Payment, es können viele Dinge sein, wird uns immer wieder berühren. Also das Thema Sparen kann sich strukturell verändern, kann intelligenter werden. Ich meine, wir sparen mit fixen Sparraten. Warum tun wir das denn eigentlich? Ja, das wäre ja nicht so, dass immer konkret 500 Euro jeden Monat auf dem Konto liegen bleiben. Das sind alle so Dinge, die muss man mal hinterfragen. Und da wird, glaube ich, über Schnittstellentechnologie viel passieren. Was es konkret sein wird, kann ich da tatsächlich auch noch nicht sagen, möchte ich auch noch nicht. Vielleicht wird die KI sich ja auch viel schneller entwickeln und die Themen noch schneller kommen, als wir es vielleicht erwarten. und würde zumindest zu der grundsätzlichen Entwicklungsgeschwindigkeit von Technologie so mal die letzten 5 Jahre im Fokus passen. Ja.
Wie blickst du denn auf den Markt der Robos oder der Online-Vermögensverwaltungen im ganz Allgemeinen in Deutschland, in Europa und dann aber natürlich auch ein bisschen global? Ich meine, der ist auf der einen Seite schon hart umkämpft. Du hast gesagt, der Kampf um Neukunden ist da. Wir sehen in vielen Segmenten eine gewisse Konsolidierung. Also das ist jetzt nicht ein Winner takes it all, aber es verdichtet sich schon mitunter auf 2, 3, 4 Player. Bei einigen Branchen ist es ein bisschen gegenteiliger. Keine Ahnung, am Anfang gab es nur Netflix und Amazon. Jetzt gibt es gefühlt 35 Streamingdienste. Aber in der Regel ist ja eher so, dass es sich mehr fokussiert. Ja. Wird es in dieser Logik auch so eine Art, oder hättest du Angst vor so einem Amazon der Geldanlage, was irgendwie kommt, oder bleibt es da doch, wie es beim Klassischen ist? Es gibt ja auch genug Platz für viele Vermögensverwaltungen.
Ich glaube tatsächlich, beim Thema Geldanlage ist Vertrauen maximal wichtig. Vertrauen steht über allem. Und ich glaube, da hat jeder Kunde auch so seinen etwas anderen Blick auf die Sache. Und da eben Geldanlage etwas ist, wo ich jemanden suche, dem ich vertraue, wo ich sage, hey, das ist mir wichtig, das passt zu mir. Und die Menschen anders sind. Also der eine sagt, nein, ich vertraue dem quantitativen Modell zu 100%. Und genau das möchte ich haben, der wird in diese Richtung laufen. Der andere sagt, nein, also ich will unbedingt jemanden haben, der nochmal mit Sinn und Verstand über die Dinge schaut und dem schließe ich mich an. Und von daher glaube ich, werden wir eine gewisse Vielfalt weiterhin auch sehen. Basis ist da Vertrauen, Basis sind da Emotionen. Also Geldanlage hat auch immer was mit Emotionen zu tun. Das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, auch da ist der Kundenkontakt ganz wichtig, weil ich sehe es so, man begleitet einen Kunden immer ein Stück weit und da muss eine gewisse Chemie da sein. Und wichtig ist, glaube ich, gerade in schwierigen Marktphasen, die Kunden sozusagen gut mit Inhalten zu betreuen, um investiert zu bleiben. Weil das, was nicht passieren darf, ist, dass ein Kunde in einer schwierigen Marktphase sozusagen der Geldanlage abschwört und sagt, nun, das war's jetzt für mich. Und das ist für mich auch immer so eine Diskussion, wenn man über aktiv und passiv oder ETF und Vermögensverwaltung spricht. Sicherlich kann man sehr, sehr günstige ETFs kaufen, die fallen und ich habe niemanden, den ich anrufen kann und ich werde auch nicht betreut. Und das Wesentlichste bei der Geldanlage ist sozusagen, dass man beginnt und dass man durchhält bis zum Ende. Und das Durchhalten bis zum Ende, und da muss man wirklich in sich selbst hineinhören, ist manchmal schwieriger, als man so denkt, gerade wenn die Welt draußen mal ganz dunkel düster ist und es hilft sozusagen niemandem mit dann vielleicht mit einem unschönen Verlust, aber mit sehr wenig Gebühren auszusteigen, sondern wesentlich ist dabei zu bleiben und hinten anzukommen. Und das sehen wir auch ein Stück weit in unserer Aufgabe eben dabei zu helfen, sozusagen diese Wegstrecke gemeinsam zu meistern, weil dann kommt man auch wirklich auch dann erst bei den Aktienmarktrenditen an, die man so kennt und die man auch haben möchte und die auch da sind. Aber genau, insofern ist da noch mehr als sozusagen das Amazon.
Durchhalten bis zum Ende, das kennst du ja selber auch. Du bist ja auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Fährst mitunter irgendwie 3.000 oder 3.500 Kilometer mit dem Fahrrad durch. Was nimmst du damit für deinen Job?
Ja, tatsächlich, durchhalten bis zum Ende ist ein ganz gutes Stichwort. da ist es vielleicht so, im Fahrradfahren, ich mag es einfach dann auch mal zur Ruhe zu kommen. Also
klingt nicht so bei 3.500 Kilometer Strecken.
Auch das kann auch sehr mitunter sehr ruhig dann werden. Nee, in der Tat, einfach mal den Kopf abzuschalten, sich nochmal die wesentlichen Dinge sozusagen nach vorne zu holen. Wach zu sein, dann aber trotzdem dabei wach zu sein, ist irgendwie natürlich wichtig, sonst baut man einen Unfall. Und sich dann aber auch aufs Ziel freuen und ankommen, das macht auch Spaß und das sind auch Themen. Da gibt es sicherlich einige Parallelen beim Long-Distance-Cycling und bei der Geldanlage, die da zusammenpassen. Vielleicht gerade hier, wir gucken ja zusammen so ein bisschen in die Berge hinein, das hoch und runter. Das haben wir beim Fahrradfahren, das haben wir bei der Geldanlage. Aber vom Prinzip her, durchhalten, ankommen, das Ziel.
Wie lange bist du auf so einer Strecke unterwegs am Tag?
Kommt drauf an. Also fahre hier gerne natürlich im Feierabend mal die 50 Kilometer in Richtung Alpen. Aber zuletzt sind wir mal zum Gardasee runtergefahren. Da waren das so fast 400 Kilometer. Genau.
Die fährst du am Stück durch?
Die kann man am Stück durchfahren, ja, genau.
Beneidenswert. Und hörst du dabei Podcast? Nein.
Doch, tatsächlich höre ich viel Podcast dabei. Also Podcast und Fahrradfahren, und gerade langes Fahrradfahren, passt sehr gut zusammen.
Die letzte Frage, wenn du morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könntest, welche wäre das?
Das wäre ehrlicherweise ein Perspektivwechsel. Und zwar glaube ich, würde es uns in der Finanzbranche, ich adressiere jetzt mal uns sehr konkret, gut tun, die Kundenperspektive immer wieder aufzusetzen und Dinge, die wir machen, immer wieder aus der Kundenperspektive zu hinterfragen und zu schauen, ob das tatsächlich unseren Kunden einen Nutzen stiftet. Weil ich glaube, da gehen wir sehr viele Schleifen und sehr viele Umwege, den Kunden nutzen, die Kundenperspektive einzunehmen. Das würde ich gerne in der Form verändern, dass wir es alle mehr und öfters tun.
Das klingt sehr smart, wenn man eigentlich an die Kunden zuerst denkt. Sebastian, vielen Dank für den Austausch und die Einblicke in die Welt der digitalen Vermögensverwaltung. Ich hoffe, wenn wir das nächste Mal sprechen, vielleicht hat sich der Begriff des Robos dann ja schon obsolet gemacht. Wir werden sehen. Vielen Dank.
Danke dir. Dankeschön.